In meinen 5 Jahren auf Gran Canaria bin ich immer so sehr froh darüber, wenn andere die Lesungen durchführen, weil auf Spanisch Bibeltext zu lesen ist manchmal sehr herausfordernd. Dieses Buch Josua ist für mich ein ganz besonderes Buch, weil es ist ein Brückenbuch, genau wie die Geschichte der Apostelgeschichte. Das sind Momente des Übergangs in eine neue Situation. Wir haben die 5 Bücher Mose und Josua, wo es dann in das verheißene Land geht und dann das Ankommen, das Verteilen des Landes und dann folgt die Geschichte des Volkes Israels in dem versprochenen Land, in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Aber hier stehen wir in dem Moment, wo eine neue Etappe vor ihnen stand, wo etwas Herausforderndes hinter ihnen lag und etwas Herausforderndes vor ihnen stand. Und ich glaube, das ist etwas, was in unsere Lebensrealität sprechen kann. Ich weiß nicht bei dir, aber in meinem Leben habe ich immer wieder Momente erlebt, wo Herausforderungen vor mir standen. Das fängt an, wenn man klein ist. Und auf einmal wird man in so eine Schule gesteckt und muss sich irgendwo lange hinsetzen und zuhören. Das ist herausfordernd. Das ist eine neue Etappe. Manchmal kommt dann dieser Moment, wo diese kleinen Kreaturen immer größer werden und auf einmal wird eine Ausbildung gemacht, ein Studium, eine neue Etappe, etwas, was herausfordert. Und dann kommt manchmal der Moment, wo man diese eine Person kennenlernt. Das ist so schön, aber es ist herausfordernd. Die, die es wissen, wissen es. Aber es ist was Schönes, wenn man sich verliebt, wenn man einfach einmal einen Menschen hat, der einen begleitet. Aber ich habe besonders gemerkt, mit einer interkulturellen Beziehung und Ehe ist das was ganz schön Herausforderndes. Wenn man auf einmal sagt, jetzt nicht mehr nur noch ich, sondern zu zweit. Das sind Herausforderungen, neue Etappen im Leben, Arbeitswechsel. Und dann kommt, glaube ich, eine Etappe, die ist sehr spannend. Kinder bekommen. Das ist so schön und herausfordernd. Puh. Wir kriegen bald das Dritte. Puh. Manchmal fragen wir uns, wo haben wir uns denn da jetzt darauf eingelassen? Aber Kinder bekommen ist was Herausforderndes. Das ist eine Etappe, die schwierig ist, die manchmal herausfordert, die wunderschön ist, aber die manchmal auch ganz schön fertig macht. Die ersten Jahre, wo man dann vielleicht nicht mehr so gut schläft, Windeln wechselt und lauter so Zeug. Aber ich merke gerade eine Phase, die noch viel schwieriger ist. Nur als in der Kontext, falls ihr mich gleich mal gähnen seht oder meine Augenringe größer werden. Ich komme gerade aus einem Zeltlager, das hat gestern angefangen. Wir hatten bis 1 Uhr nachts Nachtwache, es gab einen Überfall und morgens um 20 vor 5 war die Nacht vorbei. Und mein Sohn ist gerade in diesem Zeltlager. Und das ist das erste Mal, dass der irgendwo ist, wo er auch ohne uns sein könnte. Und das ist herausfordernd. Ich habe eben noch ein Bild bekommen, wie er im Zeltlager rumspringt. Denke mir, oh, der kleine Liam. Und ich glaube, es ist eine der herausforderndsten Sachen für Eltern, wenn sie lernen müssen, dass sie loslassen müssen, dass dieses kleine Kind irgendwann seine eigenen Schritte geht. Ich glaube, es gibt noch mehr herausfordernde Sachen und neue Etappen in unserem Leben, das Älterwerden. Ich glaube, für viele Generationen, ich habe das bei meinem Opa damals erlebt, war es sehr schwer zu merken, ich kann nicht mehr so viel arbeiten wie früher. Und mein Opa kommt aus einer Generation, wo Arbeit definiert. Meine Identität ist, dass ich was tun kann. Und auf einmal nicht mehr tun zu können, fällt oft schwer. Und dann auch die schwere Etappe, vielleicht jemand loslassen zu müssen, mit dem man so viele Jahre zusammen gekämpft hat, um gemeinschaftlich unterwegs zu sein. Auch das kann passieren. Unser Leben ist voll von neuen Etappen, von Herausforderungen, von Dingen, die uns sogar manchmal scheinbar überfordern. Und genau das erleben wir hier auch in der Geschichte von Josua. Das Volk musste diese 40 Jahre Kreise drehen in der Wüste, denn sie gehorchten nicht. Das war eine schwierige Zeit. Die Generation musste sterben, die ungehorsam war. 4. Mose 14, 22 und 23 sagt: Diese Leute haben nicht auf mich gehört und mich 10-mal herausgefordert, obwohl sie meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe. Keiner von ihnen wird das Land sehen, das ich ihren Vätern versprochen habe. Keiner, der mich missachtet hat, wird es sehen. Und nun kommen wir in diesen Moment hinein, wo endlich diese neue Etappe beginnt, wo es endlich geht in das verheißene Land. Und der erste Punkt, über den ich reden möchte, von den 3 Punkten, die ich heute mitgebracht habe, ist: Gott führt heraus aus etwas in was Neues hinein. macht Sinn, ne? Wenn ich von irgendwo weggehe, bin ich irgendwo anders. Klingt vielleicht ein bisschen platt, aber genau das ist, was wir in dieser Geschichte sehen. Das Leben mit Gott ist immer wieder ein Leben, wo wir von einem Punkt vielleicht zu einem neuen gehen, wo wir neue Realitäten für uns erleben. Und das Schöne ist, als Menschen, die wir an Gott glauben, die wir glauben, dass er der Autor dieser Welt ist, der Herr über allem, können wir darauf vertrauen, dass wenn er uns irgendwo herausruft, er uns auch irgendwo hinruft. Das Volk Israel wird aus der Wüste herausgerufen, in den Jordan, in das verheißene Land. Und Gott geht mit. Das hat er vorher schon immer gezeigt. Mit Mose, mit der Feuersäule, mit der Wolkensäule. Gott ist ein Gott, der mitgeht. Und das sehen wir hier an einem Beispiel ganz spannend. Vers 14 in Kapitel 3. Inzwischen hatte das Volk seine Zelte abgebrochen und machte sich auf den Weg, den Jordan zu überqueren. Die Priester trugen die Bundeslade vor dem Volk her. Ich weiß nicht ihr, aber für mich war als Kind Bundeslade nicht immer so ein Begriff. Ich habe immer an so eine Box gedacht, mit so zwei Engeln obendrauf, und da waren wichtige Sachen drin. Wenn man da ein bisschen älter wird, merkt man, da ist ein bisschen mehr dahinter noch. Die Bundeslade hat zwischen 100 und 160 Kilo gewogen, das ist für später noch wichtig, und hatte 4 bis 8 Träger. Das heißt, eine Person hatte ungefähr 20, 25 Kilo auf seinen Schultern. In der Bundeslade lagen die 10 Gebote, der Stab Aarons. Sie war gefertigt aus Akazienholz, Gold überzogen, Gold aus Deckeln mit Cherubim drauf, Ringen und Stangen an der Seite. Und die Bundeslade war nicht einfach nur eine Box, wo halt wichtige Sachen drin lagen, sondern für das Volk Israel war die Bundeslade Gegenwart Gottes. Gott zieht mit uns. 2. Mose 25, 22 steht: Über der Platte mit den Cherubin ist die Stelle, wo ich dir begegnen will. Über der Lade mit den Geboten will ich mit dir reden. Dort will ich dir alles sagen, was ich für die Israeliten befehlen werde. Die Bundeslade war nicht einfach nur ein Aufbewahrungsort. Die Bundeslade war etwas Heiliges, was Besonderes, war Gegenwart Gottes in seinem Volk. Und die war so heilig, dass wir diese komisch verstörende Geschichte in 2. Samuel 6 haben, wo Usa versucht, diese Bundeslade zu halten, als sie fällt. Und er berührt sie und blöd, bald tot. Die Bundeslade war mehr als einfach nur eine Box. Die Bundeslade war was Heiliges. Und Gott zeigt sich in der Geschichte als der, der sagt: Schaut auf die Bundeslade, Volk Israel. Wenn sie sich bewegt, bewegt euch. Wenn sie vorweg geht, geht hinterher. Bereitet euch vor, werft euren Blick auf die Bundeslade. Das ist, was wir eben in dem Text gehört haben. Gott will dich und mich in unserem Leben führen. Und er sagt uns zuallererst: Schau auf mich. Er sagt uns nicht: Schau auf die Aufgabe. Er sagt uns nicht: Schau auf deine Umstände. Er sagt: Schau auf mich. Wie hier mit der Bundeslade. Manchmal fragen wir uns: Ja, Herr, was willst du denn von uns? Was sollen wir denn jetzt machen in unseren Umständen und was halt so passiert? Und das Einzige, was Gott erstmal zu dir sagen möchte, ist: Schau auf mich. Guck mich an. Ich bin da. Ich bin nicht fern. Meistens siehst du mich nur nicht wie Petrus, der auf einmal nur noch die Wellen sah und deswegen unterging. Die Josua-Geschichte hat mir nochmal neu gezeigt, dass es in allem erstmal um seine Gegenwart geht und darum geht, ihn anzuschauen. Denn Gott möchte dich führen. Er ist bei dir, er will dir Orientierung schenken und er will dir zeigen, dass er souverän ist. Ein souveräner Gott. Und so liegt es an uns, unsere Augen aufzumachen und zu sagen: Herr, wo bist du denn? Zeig dich mir und zeig mir, wo du mich gebrauchen möchtest. Zeig mir, wo und wie du mich einsetzen willst. Und dann wird alles tutti frutti. Tutti frutti ist ein geläufiger Begriff. Ja, natürlich, Volk Israel ging dann durch den Jordan und dann war Milch und Honig überall, oder? Schön wäre es gewesen. Das Volk Israel ging Gott hinterher, folgte ihm nach, aber wohin? In ein Land voller Milch und Honig? Nein, in ein Land voller Krieg, voller Kämpfe, voller Versagen, voller Anstrengung. Manchmal verwechseln wir Gott sehen mit: Das ist ein schöner Weg, den je ich mal. Aber manchmal ist Gott sehen und ihm nachfolgen herausfordernd. Und das möchte ich in meinem zweiten Punkt deutlich machen. Nasse Füße holen. Ich weiß nicht, wenn ihr die Geschichte hört und lest, dann denkt man oft an diese große Wundertat, dass Gott das Wasser staut. Und dann sieht man diese Priester, die festen Fußes durch den Jordan gehen. Leider konnte ich heute das große Auto nicht mitnehmen, weil immer, wenn ich über diesen Text predige, nehme ich 50 Kilo Hanteln mit. Und dann fordere ich zwei Menschen dazu heraus, mal dieses Gewicht auf den Schultern zu tragen. Das ist schon was. Das wiegt. Und jetzt sehen wir in diesem Text etwas ganz Besonderes, was wir sonst in keinem Moment sehen, wenn durch ein Wasser durchgegangen wird. Es gibt ja verschiedene Texte. Weiß ich, wer die alle kennt? Wer kennt Geschichten, wo das Wasser geteilt wird? Ja, welche denn? Mose einmal. Wie hat er das gemacht? Mit dem Stab. Ist er nass geworden? Nein. Hier haben wir Geschichte Nummer 2. Es gibt noch eine dritte. Bin ich mal gespannt. Dritte Geschichte, wo das Wasser geteilt wurde. Elia und Elisa. Elia, als er von dem Wagen entrückt wurde, gehen sie vor, auch zum Jordan, er haut mit seiner Jacke drauf, das Wasser teilt sich in zwei, beide gehen durch, Elia wird entrückt, Elisa hat den Mantel, haut nochmal drauf und geht wieder zurück. Auch eine spannende Geschichte. Und das Spannende ist, sowohl bei der ersten als auch bei der letzten wird niemand wirklich nass. Mose hat den Stab, hält hoch, Wasser auf, durch. Elia, gut, da wird der Mantel nass. Aber Elia an sich bleibt trocken. Wie ist es in dieser Geschichte? Vers 15 in Kapitel 3. Dann kamen die Träger der Lade an den Jordan. Der Jordan aber war damals über die Ufer getreten, schon während der gesamten Erntezeit, als nun die Priester ihre Füße ins Wasser setzten. Die machen sich die Füße nass. Und jetzt möchte ich mal euer Bild ein bisschen zerstören von Dingen, vielleicht wie wir sie uns manchmal vorstellen. Weil ich habe früher immer gedacht, ja, ein Priester, das ist ja natürlich ein ganz besonderer Mensch. Ein Priester, das ist wie die Pastoren heute, ganz besondere Leute. Ganz fest im Glauben, immer mutig voran. Aber wisst ihr was? So ein Priester war ein Mensch, wie du und ich. So ein Priester war vielleicht immer nicht nur der Rechtgläubigste, sondern vielleicht auch mal gefangen in seinen Kämpfen mit sich selbst. Und jetzt möchte ich das Bild mal für euch malen. Wir haben den Jordan, der war übers Ufer gelaufen. Wir haben eben von dir gehört, wie die Umgebung ein bisschen war. Karg, sandig. Was heißt es, wenn Wasser auf Sand trifft? Schlamm. In der Geschichte von Naaman und Elisa, als er ihn heilte, sagte Naaman, zum Jordan will ich nicht gehen, der ist mir zu dreckig. Das sagt uns was Spannendes über den Jordan. Der war dreckig. Das war nicht so ein schönes, klares Gewässer, wo man sehen konnte, ach, ein Fischlein, guck mal. Konnte man nichts sehen. Und jetzt stell dir vor, du bist einer von diesen Priestern, vielleicht sogar der vorderste der Priester. Du hast diese Bundeslade auf deinen Schultern, 25 Kilo bei dir. Und dann sagt Gott, jetzt geh mal da los. Und dann läufst du los. Und dann denkst du vielleicht an die Geschichte von Mose, wo das Wasser sich im Moment teilte. Und denkst dir, ja, ich geh mal, das wird sich schon teilen. Und kommst ans Wasser und berührst es und pfff. Oh, das ist ja immer noch da. Und jetzt, gehen wir aber davon aus, es sind 6 Träger, dann sind noch 4 hinter denen. Das heißt, die mussten noch weitergehen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast da noch Steine da drin und dann fängst du an zu wackeln. Aber ich habe doch das Allerheiligste auf meinen Schultern und du gehst weiter und es wird immer nasser. Nasser? Nassender? Nasser. Ich bin zu lange in Spanien, Entschuldigung. Und dann stehst du in diesem Wasser drin, vielleicht leicht unsicher, mit diesen Kilos auf deinen Schultern und versuchst nur, Herr, mach aber das Wasser doch weg, wie weit soll ich denn noch reingehen? Und dann bremst der Herr das Wasser. Aber wo? Weit weg, in der Stadt Adam. Wir sehen, dass in dem Text steht, und weit entfernt blockierte Gott das Wasser. Was heißt das für die da unten? Es floss noch nach. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Mir ist das früher in dieser Geschichte nie aufgefallen. Aber ich glaube, diese Priester hatten eine krasse Aufgabe da. Die standen in diesem Wasser drin und es war vielleicht alles ein bisschen am Zittern und am Wackeln und das Wasser war nicht auf einmal weg, das Wasser war immer noch da. Und sie mussten warten, bis Stück für Stück das Wasser ablief. Ich glaube, das war für die Priester sehr herausfordernd. Ich glaube, das war für die Priester sehr herausfordernd, besonders mit der Last, die sie auf ihrer Schulter trugen. was natürlich ein großer Segen war für sie, aber genauso auch ein Gewicht. Und ich glaube, das war sehr herausfordernd für die. Und ich glaube, so ist es auch manchmal, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Manchmal ruft Gott uns raus in unseren Jordan hinein und sagt, und jetzt geh und vertrau. Und wir berühren so mit dem dicken Zeh und sagen, oh, das ist aber kalt. Na, ich weiß ja nicht, Herr, mach doch bitte wie bei Mose, dann gehe ich durch. Aber hier fordert er die Priester heraus und sagt, geht rein, ihr müsst eure Füße nass machen. Denn ich glaube, manchmal fordert Gott uns heraus in unserem Leben und sagt, manchmal können die Wege mit mir echt herausfordernd sein. Manchmal ist es nicht immer so einfach, dass wir sagen, ja gut Gott, und jetzt wird alles tutti frutti und schön und toll. Sondern manchmal ist es herausfordernd, Gott nachzufolgen, und manchmal werden die Füße nass. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass mir das Wasser bis zum Hals steht. Und ich habe letztens gelernt, wo dieser Ausdruck herkommt. Damals in Burgen, wenn Soldaten bestraft wurden, wurden sie in ein Loch gesteckt und dann wurde ihnen kaltes Wasser bis zum Hals hingegossen. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Ich sehe keinen Ausweg. Natürlich gibt es Momente, wo ich vielleicht den falschen Jordan getroffen habe. Und Gott sagt, nee, jetzt dreh bitte mal wieder um. Aber genauso gibt es Momente in unserem Leben, wo Gott uns irgendwo hinsendet und uns manchmal herausfordert, Schritte zu gehen, obwohl wir uns gerade nicht so wohl fühlen. Wir sind nach Gran Canaria gekommen. Die erste Wohnung, die wir hatten, war in einem recht schlechten Viertel. Ich habe jeden Abend Jugendliche um uns herum gesehen, die Drogen genommen haben und was auch immer. Und ich dachte mir nur, Herr, nimm mich bitte wieder weg hier. Ich will nach Hause zu meiner Mami. Da ging es mir besser, da wird es mir besser gehen. Das war für mich sehr herausfordernd. Und mein erster Wunsch war, ich will weg da. Ich will zurück. Was ist den Israeliten passiert in der Wüste? Warum mussten sie 40 Jahre durchziehen? Weil sie sofort sagten, Herr, wir wollen zu den Ägyptern zurück. Da gab es doch wenigstens was zu essen. Wenn Herausforderungen auf uns zukommen, wollen wir schnell meistens fliehen. Und wie gut ist es, dass es dann 6 Priester waren oder 4. Vielleicht sagte der Hintere, ja komm, geh weiter, ich habe hier noch ein bisschen, wir schaffen das zusammen. Also steht nicht im Text, ich sage das jetzt mal so. Aber sie waren auch irgendwie als Team unterwegs. Sie waren nicht alleine unterwegs, aber es war eine Herausforderung. Und ich kann jetzt in der Retroperspektive sagen, es ist gut, dass wir auf Gran Canaria sind. Und es ist gut, dass wir diese Anfangszeit durchstanden haben, wo ich oft das Gefühl hatte, mir steht schon hier das Wasser. Weil ich gesehen habe, dass Gott treu war. Und weil ich von Anfang an gespürt habe, dass er geführt hat. Und ich möchte dich ermutigen in deinen Wegen, die du gehst. Manchmal steht das Wasser vielleicht, fängt es an, dass die Füße ein bisschen nass werden. Es wird herausfordernd, es wird wackeliger. Und manchmal denkt man sich mit der Herausforderung, ich gehe lieber wieder zurück. Manchmal geht es darum, mutige Schritte zu gehen. Manchmal geht es darum, mutige Entscheidungen zu treffen. Manchmal geht es um Try and Error. Und nicht nur um Error and Error. Wir dürfen mutig mit Gott unterwegs sein, denn wir haben einen großen Gott. Wir dürfen uns von ihm herausfordern lassen, weil er uns führt und weil er uns in seiner Hand hält. Und dann dürfen wir uns manchmal die Füße nass machen. Und dann kommt ein dritter Punkt. Wir sehen was Spannendes in diesem Text, was sehr oft wiederholt wird auch und was scheinbar sehr wichtig war. Vers 6 und 7. Damit sie für euch ein Zeichen sind. Wenn dann später eure Kinder fragen, was diese Steine bedeuten, könnt ihr ihnen antworten, vor der Bundeslade des Herrn staute sich das Wasser des Jordans auf. Als man sie durch den Jordan trug, staute sich das Wasser des Jordans auf. Diese Steine hier sollen die Israeliten daran erinnern, für alle Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Jordan durchquert habt. Also jetzt nicht den echten, dann müssten wir mal reden, das wäre cool. Aber vielleicht habt ihr Herausforderungen in eurem Leben gehabt, wo ihr jetzt sagen könnt, da habe ich mir ordentlich die Füße nass gemacht. Aber Gott war da und Gott hat mich durchgeführt. Und wisst ihr, wozu Gott euch dann einlädt? Baut euch Denkmäler. Baut euch Denkmäler, um euch daran zu erinnern, was Gott getan hat. Ich weiß nicht, vielleicht eine alte Arbeit, an der ihr wart. Nehmt euch einfach ein paar Steine davon mit und baut die bei euch zu Hause auf. Nein, natürlich andere Denkmäler, die wir uns bauen sollen. Aber Gott lädt uns dazu ein, dass wir nicht vergessen, was er Großes in unserem Leben getan hat. Weil wisst ihr was? Es wird wahrscheinlich nochmal ein Jordan kommen. Und dann mal noch einer. Und dann mal noch einer. Und wenn wir vergessen, wie groß der Herr schon in unserem Leben war, fangen wir wieder vielleicht mehr an zu zittern, als wir zittern müssten vor den Herausforderungen, die vor uns stehen. Gott lädt dich ein und lädt mich ein, in unserem Leben Denkmäler zu bauen, um uns daran zu erinnern, wer er ist und wie groß er ist. Und das kann vielleicht eine einfache Abendroutine werden, indem man sich mal kurz hinsetzt und sagt, Gott, schenk mir mal einen Blick darauf, was du heute in meinem Leben getan hast. Ich glaube, Gott ist mehr bei uns, als wir das oft denken. Manchmal sagen wir uns, ja, Herr, wo bist du denn? Dann sagt der Herr, ja, nimm dir doch mal einen Moment Zeit und denk mal drüber nach. Dann müsst du merken, wo ich am Tag bei dir war. Gott lädt dich und mich dazu ein, darüber nachzudenken, wo wir ihn in unserem Leben erlebt haben. Nicht nur in den großen Dingen, sondern auch in den kleinen Dingen. Aber nicht nur für dich und nicht nur für deinen nächsten Jordan, sondern auch für die, die nach dir kommen. Haben wir hier Vater und Sohn sitzen irgendwo? Da zwei, da hinten. So, jetzt mal die Frage. Weißt du von deinem Papa, wie er den Herrn kennengelernt hat? Muss nicht darauf antworten. Bestimmt weißt du das. Dann heißt Denkmäler bauen nämlich auch, die nächsten Generationen zu prägen durch das, was Gott in mir getan hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß immer noch nicht so genau, wie das bei meinem Dad damals war. Und das ist traurig für mich. Ich glaube, Gott wirkt in uns und an uns, um durch uns in andere und an anderen zu wirken. Du darfst erleben und Denkmäler bauen, nicht nur für dich und für deinen Glauben, sondern für die anderen und deren Glauben. Denn diese Steine standen dort für die Kinder, dass sie sehen konnten, was der Herr getan hat. Dass sie sehen konnten, wie treu er war, wie stark er war und wie er das Volk durch den Jordan geführt hat. Lasst uns Denkmäler bauen, nicht nur für uns, sondern für die neuen Generationen. Die brauchen das. Ich weiß noch, einmal habe ich mit meinem Opa zusammengesessen und er hat mir von seinem Leben erzählt, im Krieg und was er da alles erlebt hat und wie Gott mit ihm war. Und das hat mich, ich bin halt so ein Aufgewachsener in so einem entspannten Deutschland. Und dann zu hören, wie er Glauben gelebt hat, wie er mit Gott unterwegs war, das hat mich geprägt. Baut euch Denkmäler für die neuen Generationen. Zeigt ihnen, wie Gott an euch und durch euch getan hat. Dann lasst sie auch herausfinden, was ihre Denkmäler einmal werden sollen. Es gibt neue Etappen in unserem Leben. Es gibt immer wieder Dinge, die herausfordern. Aber Gott möchte dir eins sagen. Er möchte dir sagen, ich bin bei dir und ich gehe mit dir. Ich lasse dich nicht allein in deinen Herausforderungen. Ich will vorweggehen. Schau auf mich, folge mir nach. Manchmal fordert uns Gott heraus in diesen neuen Etappen. Und manchmal müssen wir vielleicht unsere Füße nass machen darin. Manchmal vielleicht sogar die Knie. Aber ich lade dich ein, dich herausfordern zu lassen. Denn oft will uns Gott aus der Comfort Zone, also der, wie sagt man das auf Deutsch? Der Komfortzone herauslocken. Denn er hat meist noch mehr für dich, als du dir vorstellen kannst. Hier ist dieser Vers offen. Jesaja 55, 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Gott will dich herausfordern. Lass dich herausfordern. Mach dir mal die Füße nass und dann bau Denkmäler. Vielleicht vor dem Jordan, der es nett war. Aber wo Gott dir gesagt hat, da bitte nicht. Und bau Denkmäler, wo er dich durchgeführt hat, wo er dich getragen hat, wo du schwierige Zeiten hattest, aber hinterher siehst, Gott, du warst mit da, wo er dich verändert hat, dich neu gemacht hat. Bau Denkmäler für dich und für andere. Gott segne euch in euren Herausforderungen, in euren Wegen mit dem Herrn und in euren nassen Füßen. Amen.